begrüße Sie zur letzten Vorlesung der Geschichte und Ästhetik der digitalen und audiovisuellen Medien Teil 2. Heute geht es um etwas, was trotz seiner einfachen Anmutung recht komplex in der Analyse ist, nämlich Graphical User Interfaces. Das sind ja diese GUIs, die man nicht nur in Spielen sieht, sondern auch auf Webseiten, in Interfaces von Automaten, Maschinen, Handys, also alles, was man so an elektronisch-digitalen Geräten um sich hat, hat irgendwie ein Interface. Und sobald es einen Bildschirm hat, dann meistens auch ein grafisches User-Interface. Da gibt es mehrere Analyseebenen. Die erste gehe ich zuerst durch. Das ist nämlich so die Einzelteile, die sogenannten Widgets. Widgets sind so Bestandteile, aus denen sich GUIs zusammensetzen. Das ist sowas, das muss man nicht kennen, das muss nie, wie hieß es immer, das muss man nicht lernen, das muss man gelernt haben. Also man muss die Dinger beim Namen nennen können, diese einzelnen Bestandteile. Aber das ist nicht das Ziel einer GUI-Analyse. Dazu komme ich dann im Anschluss. Deswegen gehen wir das kurz durch, weil Sie im Zweifel noch gar nie die Begriffe für diese Dinge haben, mit denen Sie jeden Tag umgehen. Da ist zum einen der Rahmen. Also der gehört nicht wirklich zum Graphical User Interface als interagierbarer Bestandteil, sondern eher in den Bereich der Themenorientierung, dann in dem Rahmen oder an solchen Schmuckelementen. Kann man dann sehen, in welchem Setting das stattfindet. Hier sieht man so ein mittelalterliches Design, also man hat irgendwelche Hölzer, Pflanzen, Metall, das sieht aus wie so ein Helm oder irgendwelche grob geschmiedeten Eisenverzierungen. Das wird vermutlich, also es ist so ein generisches Asset, das kann man oder konnte man mal kaufen, wenn Sie halt ein Spiel mit Fantasy- oder Mittelalter-Setting haben, dann kann man das gut reinpassen. Es gibt den Rahmen für die einzelnen Felder und dann sehen Sie hier schon die einzelnen anderen Widgets, also irgendwelche Buttons oder Sliders oder Fortschrittsbalken. Und die haben alle dieses aus Naturstoffen gefertigt, grob bearbeiteten Look, der ziemlich deutlich dann in einem bestimmten semantischen Feld verortet. Aber es geht erstmal um den Rahmen, also den muss man auch zur Kenntnis nehmen, weil er viel darüber aussagt, ob diese GUI thematisch eingepasst wird oder nicht. Hier sehen Sie einen anderen Rahmen für ein Textfeld, der sehr klassisch so, das ist so für, auf der linken Seite ist es dann so aus dem Betriebssystem kommend, indem Sie verschiedene Textfelder haben, das kann einzeilig sein, das kann mehrzeilig sein, also können Sie auch mehr Text eingeben bzw. mehr Text lesen. In Computerspielen sieht man Textfelder häufig bei Chats oder bei solchen Konsolen. Manchmal bei Dialogen, aber Dialoge sind weniger Textfelder als Texteinblendungen. Das wird auch eher weniger als GUI dann wahrgenommen, sondern als Teil des Spiels. Und hier sieht man auf der rechten Seite halt so einen typischen Chat, so ein typisches Chatfenster. In dem kann man dann hoch und runter scrollen. Also es gibt diese Scrollbalken links und rechts, die dann nach oben und unten einen Pfeil haben, sodass man im Chatverlauf auch zurückgehen kann. Ähnlich präsent sind Buttons oder Schaltflächen, auf die man draufklicken kann. Da gibt es jede Menge Sorten. Interessant ist, wie viele Zustände die kennen. Also ist ein Button einfach nur ein speziell ausgezeichnetes grafisches Element und wenn ich dann klicke, passiert was. Dann gibt es aber die Möglichkeit, dass dieser Button eine Rückmeldung gibt, in welchem Zustand er ist. Also er ist standardmäßig, sehen Sie hier oben, oder er ist ausgewählt, also ich gehe mit der Maus drüber oder habe irgendwie klar gemacht, das ist der Button, den ich jetzt drücken will. Gedrückt wird er dann. Bei der oberen Reihe sehen Sie, dass es dann im Prinzip der Schatten sich umkehrt, sodass es aussieht, als sei er ein bisschen vertieft. Das ist so eine Pseudo-3D-Darstellung. Andere Varianten gibt es natürlich auch, dass er dann die Farbe wechselt oder in irgendeiner Form klar macht, dass er jetzt gerade gedrückt ist. Es gibt auch den zwischen ausgewählt und angewählt, ist dann noch ein kleiner Unterschied manchmal. Also wenn ich zum Beispiel mit den Cursor-Tasten mich da durcharbeite, dann kann ich ihn erstmal anwählen im Sinne von, der soll es jetzt sein, den ich als nächstes drücke. Da gibt es dann verschiedene Formen mit dem Pfeil davor oder vor allem einen Rahmen. Oder deaktiviert kann ein Button sein. Das heißt, er ist da, aber man kann ihn nicht drücken. Und jetzt wäre die Frage, wissen Sie überhaupt, was dieser Button darstellt? Das ist das Interessante auch, das ist ja ein Diskettensymbol, was einige von Ihnen im Zweifel gar nicht mehr kennen oder vielleicht mal gesehen haben vor vielen Jahren. Das ist bis heute ja das Standardsymbol für Speichern, allerdings mit einem Medium, was es seit jetzt 15 Jahren eigentlich nicht mehr in dieser Form im Gebrauch gibt, weil es überhaupt keine Lesegeräte mehr gibt. Wir wären alle sehr überrascht, wenn Sie uns Ihre Bachelorarbeit auf Diskette abgeben würden, weil wir das gar nicht lesen könnten. Genauso darunter das Zeichen ist ja auch noch so ein Röhrenmonitor auf dem Desktop-PC. Also ich meine, diese Grafiken sind ein bisschen älter, aber man sieht das noch. Auch das Zeichen für einen Drucker ist dann irgend so ein Kettendrucker oder ein Matrixdrucker aus den 70ern oder 80ern. Das ist so ein Symbol, wahrscheinlich wird uns das viel länger begleiten, als das Medium selber gibt. Und irgendwann muss man erklären, genauso wie das kennen Sie aus Ihrem Smartphone, die Telefon-App ist ja meistens so ein antiker Telefonhörer, den man vielleicht noch in Telefonhäuschen findet, aber in der Regel nirgendwo mehr außer bei Oma und Opa. So, und das ist so ein Zeichen dafür, dass sich bestimmte Symbole irgendwann von ihrem Gebrauchswert dann absetzen oder von ihrer ikonischen Funktion, dass sie auf etwas verweisen, was es in der Welt gibt. Sie verweisen dann auf etwas, was es mal in der Welt gab und jeder versteht es. International ist dieser Telefonhörer das Zeichen für hier kann man kommunizieren, ohne dass das Gerät dazu noch existiert. Gut, aber das ist nur so ein kurzer Ausflug, was Buttons bedeuten. Das geht aber dann wieder auf diese semantische Ebene der Bedeutung von GUIs, auf die ich hier gar nicht eingehen will, sondern es geht ja hier jetzt erstmal um die Benennung der Widgets, also der Einzelelemente. Und wenn Sie eine GUI analysieren, muss man natürlich schon wissen, was gibt es dort für Elemente, wie machen die ihren Zustand kenntlich, unabhängig davon, was da jetzt drauf zu finden ist. Gut, dann ebenfalls bekannt die sogenannten Checkboxen. Das ist in der einfachsten Form oben links zu sehen, also kleine ausgefüllte Kästchen, in denen so ein Häkchen drin ist. Auch das ist ja eher so ein kulturelles Symbol für ausgewählt. Aber auch das versteht man. Es gibt verschiedene grafische Darstellungen von ausgewählt. Das kann auch ein X sein oder irgendwas. Es wird dann schwarz oder nicht schwarz. Auch die haben drei Zustände, nämlich nicht ausgewählt, ausgewählt und ausgegraut, also nicht auswählbar. Was dann immer sehr frustrierend ist, wenn man überhaupt nicht versteht, warum man es jetzt nicht auswählen kann. Und wir sehen Sie es dann in zwei Spielen, Sacrifice und Ion, in verschiedenen Formen. Trifft man häufig in Menüs, also wenn Sie ins Optionsmenü gehen und dann irgendwas einstellen wollen, kann man das dort machen. Das Interessante an Checkboxen ist, man kann mehrere auf einmal auswählen. Also Sie können jeden für sich ankreuzen oder nicht, es sei denn, es ist natürlich ausgegraut. Das heißt, für manche Sachen ist es eine gute Option, wenn Sie so eine Ja-Nein-Entscheidung haben, so eine boolesche Variable, Ja oder Nein, Show extra quick bar 1, show extra quick bar 2 und show extra quick bar 3, die scheinen völlig unabhängig voneinander auswählbar zu sein. Und dafür sind Checkboxen gut. Wenn Sie aber aus einer Gruppe von Möglichkeiten nur eines auswählen, dann nimmt man keine Checkboxen, sondern Radio Buttons, sogenannte Optionsfelder. Optionsfelder sind ähnlich wie Checkboxen, aber gruppieren sich gerne. Und dann kann man nur eins davon auswählen. Also die Größe der Videoaufnahme kann klein, mittel oder breit sein. Es geht aber nicht zwei davon. Oder die Tonaufzeichnung ist aktiviert oder deaktiviert. Jetzt könnte man natürlich auch hier mit einer Checkbox arbeiten, aber man hat es halt so gemacht. Auch da, woher kommt der Begriff? Optionsfeld ist inzwischen neutral. Radio-Button kommt noch aus Zeiten des analogen Radios, als sie eine Senderauswahl hatten. Auch das ist so Geräte, die es nicht mehr gibt in dieser Form wahrscheinlich. Da drücken Sie einen dieser Knöpfe und dann gehen die anderen hoch oder der andere, der dann bis dahin ausgewählt ist, weil Sie halt nur einen Sender auswählen können auf einmal und nicht mehrere. Und daher kommt der Name Radio Button, aber auch der verweist auf die Mediengeschichte. Optionsfeld kommt dann eher aus genau dem Einsatz in solchen Optionsmenüs oder dass Sie irgendwas auswählen können, wobei das ginge natürlich auch für einen Checkbox. Also da könnte man den Begriff auch verwenden, wird es aber nicht gemacht. So, und das sind die feinen Unterschiede zwischen eben den Checkboxen und den Radio-Buttons. Und die einen können Sie so viele auswählen, wie Sie möchten, bei dem anderen können Sie aber nur eins aus einer Gruppe auswählen. Hier muss man dann schauen, wie die Gruppen visuell markiert sind, zum Beispiel durch diese Überschrift und den Strich darunter, wie Sie das hier bei den Sims haben, glaube ich, ja genau, Sims 3. Da ist es dann klar, welche Buttons zusammengehören. Wenn Sie mehr Text brauchen, um etwas auszuwählen, dann nimmt man manchmal auch Listen. Also Listen gibt es auch in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Das kann eine Box sein, Listbox, wo Sie dann so ein Menü haben und eins dieser Item wählen Sie aus. Die nehmen relativ viel Platz weg, weil sie halt so als großes Textfeld mit mehreren Zeilen Einträgen kommen. Daneben gibt es dann die Dropdown-List, da gibt es einen Eintrag sichtbar und wenn Sie auf das kleine Dreieck klicken, dann gibt es halt die Liste, die aufgeht, da wählen Sie eins aus und das steht dann oben. Oder die Combo-Box gibt Ihnen eine Auswahl vor, Sie können zusätzlich noch einen freien Text eintippen, so wo ist Ihre Geburtsstadt oder wie ist Ihr Nickname oder welchen Speicherstand möchten Sie laden oder speichern und da wird Ihnen angezeigt, was es bislang gab und Sie können aber auch einen eigenen versuchen einzugeben. Hier sehen Sie auf der rechten Seite verschiedene Listen, nimmt man dann gerne vielleicht für Grafikeinstellungen, also welche hätten Sie gerne, 1920x1080 oder 720x640. Das kann man dann einstellen und hat entsprechend, wie bei so einem Radio-Button auch, die Wahl, einen davon zu wählen. Full-Tilt-Poker macht es ein bisschen wie die modernen Betriebssysteme. Sie wählen eins aus, daraufhin gibt es dann in der nächsten Spalte eine Auswahl, die Sie wieder auswählen können und das wiederum geht dann in der nächsten Spalte weiter, sodass Sie hier eine Kombination aus verschiedenen Spieleinstellungen vornehmen können, die wiederum Ihren Spielverlauf beeinflussen. Gut, dann Dropdown-Menüs gibt es seit den 70ern, also seit diesem Xerox, WIMPs, nicht Widgets, WIMPs, also Windows, Icons, Menus, Pointers und Menus gehören halt auch dazu. Sie haben einen Buchstaben, ein Wort und dann klicken Sie da drauf und da geht ein Menü auf mit, hier sehen Sie es ja dann auch, möglichen Optionen, die Sie auswählen können. Die haben einen Buchstaben, der ist unterstrichen, den brauchen Sie, wenn Sie mit Tastatur vorgehen. Es gibt ein Tastaturkürzel wie Paste ist Control-V. Also Sie können das entweder über die P-Taste, wenn Sie auf Tastatursteuerung arbeiten, oder über Control und V auswählen oder Sie klicken drauf. Sie sehen die Gruppierungen, das ist irgendwie zumindest der Entwickler zufolge logisch zusammenhängende Aktionsmöglichkeiten durch diese horizontalen Linien getrennt werden. Und es gibt die auswählbaren und die nicht auswählbaren Einträge. Man macht das, um zu zeigen, einerseits in anderen Kontexten gäbe es noch andere Möglichkeiten und dass das Menü immer gleich aussieht. Also man könnte die natürlich einfach ausblenden, dass sie gar nicht sichtbar sind, anstatt sie auszugrauen. Aber dann müsste man jedes Mal das Menü aufs Neue lesen, wo jetzt eigentlich die Option ist. Irgendwann weiß man, wenn man mit Menüs arbeitet, Paste ist der fünfte Eintrag von oben, egal ob die anderen jetzt da auswählbar sind oder nicht. Also das soll so ein bisschen helfen, die Auswahlmöglichkeiten oder die Gedächtnisleistung der Nutzer zu schonen, weil man sich dann irgendwann dort orientiert. Kennt man auch aus Computerspielen, also gerade PC-Spiele sind dazu geeignet, weil die halt diese Menüs und Pointer, sie haben ja auch Maus und Tastatur, alles anbieten. An Konsolen findet man es seltener, solche Menüs. Da gibt es dann andere Ansichten oder andere Auswahlmöglichkeiten, die sich besser an den Controller anpassen. Und da kommen wir schon in den Bereich, dass manche dieser GUIs eben dann doch abhängig sind vom Dispositiv, mit dem sie arbeiten. Da komme ich aber gleich noch drauf zu sprechen, wie man solche GUIs noch analysiert. Das geht erstmal, wir sind noch bei den Einzelteilen. Baut man sich in Spielen selten eher in so komplexen, also vielleicht in Aufbauspielen oder in Simulationen, also wo sie richtig viele Auswahlmöglichkeiten haben, die sie übersichtlich darstellen wollen, kennt man üblicherweise aus dem Betriebssystem Zugang auf Ordnerstrukturen oder komplexe Optionsstrukturen. Also wenn Sie ganz viele Möglichkeiten haben zum Einstellen, ist so eine Baumansicht, also es kommt von dieser Vorstellung, dass es halt so ein Baum ist, in dem Sie von jedem, also jetzt eher aus mathematischer Sicht der Baum, in dem Sie aus jedem Knoten können Sie den auffalten und dann ist so ein Ast, der geht dann auf, wenn Sie auf dieses kleine Plus klicken, dann gibt es neue Optionen und irgendwann sind Sie mit Ihrem Plus dann auch fertig und dann sind Sie an einem Blatt und das können Sie dann tatsächlich auswählen, also wie man das aus Dateistrukturen kennt. Rechts sehen Sie StarCraft, den Level-Editor, und da gibt es halt richtig viele Auswahlmöglichkeiten, was Sie da machen müssen. Und die wollen man einerseits wollen wir sie dem Entwickler schnell zur Verfügung stellen, andererseits aber nicht in so eine endlos lange Liste packen, Also wird die Liste halt zu logischen Einheiten zusammengefasst, die so als Ordner daherkommen. Und dann können Sie dann so lange aufklappen, bis Sie zu den Punkten kommen, die Sie in Ihrem Level einsetzen wollen. Ansonsten in Spielen, wie gesagt, eher selten, eher so im Optionsmenü. Toolbars, auch das ist etwas, was man nur in wenigen Spielen findet und auch hier bevorzugt auf dem PC. Kennt man natürlich aus jeder Anwendung. Wir haben die Menüs üblicherweise, darunter ist dann so eine Quickbar-Leiste mit Icons, in denen Sie halt Ihre wichtigsten Menüpunkte auswählen können oder Werkzeuge auswählen können. Hier üblicherweise so Textverarbeitungsprogramme haben Sie dann mehrere von diesen Leisten, die Sie dann auch frei positionieren und ein- und ausblenden können. In Photoshop gibt es das, so die Werkzeugliste mit Submenüs, also wenn Sie dann auf so kleine Icons klicken, so ein kleines Dreieck, dann gibt es weitere Werkzeuge. Das kennt man auch, oder in solchen Riesenprogrammen wie Maya oder 3ds Max und so, also da braucht es unglaublich viele Werkzeuge, die dann überall irgendwelche Icons haben. Auch das ist eine große Anforderung, weil man sich ja dieses Icon merken muss, was macht das eigentlich und wie gehe ich mit diesem Werkzeug um dahinter. Auf der anderen Seite hat man dann aber auch dieses Wissen, okay, das muss ich noch lernen, das kann ich schon, damit kann ich umgehen, das kenne ich noch nicht, also was ist noch zu tun. Und es ist sehr hilfreich, wenn man nicht mit Tastatur arbeitet, was meistens schneller geht, zu sehen, welche Werkzeuge überhaupt in dem jetzigen Punkt zur Verfügung stehen. Sie sehen auf der rechten Seite SimCity 2000, glaube ich, da gab es dann auch solche Toolbars. Gibt es immer noch in Spielen, in denen halt sehr viele Auswahlmöglichkeiten gibt, also eben meistens die Aufbau- und Strategiespiele, in denen es eher darum geht, Wirtschaftssimulationen, so wenn Sie einen Vergnügungspark bauen, ist ja ähnlich wie SimCity oder ein Stadtsimulator. Ja, dann brauchen Sie solche Auswahlmöglichkeiten, weil es sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, Ihre Welt zu gestalten. Für Konsolenspieler, also mit so einem Thumbstick, SimCity gab es ja auch auf der SNES zum Beispiel und da mussten Sie dann mit so einem Thumbstick oder mit diesem D-Pad sich da durcharbeiten, aber man merkte schon, dass man versucht hat, dass die Möglichkeit einer Maus auf dem Controller zu mappen, was von der Präzision nur begrenzt möglich ist. Das Pi-Menü hat sich da besser bewährt, weil Sie im Pi-Menü einfach nur Sie haben sozusagen so dieses Rad und haben verschiedene Möglichkeiten, Ihren Thumbstick zu bewegen, auf 1 Uhr, auf 3 Uhr, auf 5 Uhr, auf 6 Uhr und so. Und dann wird es dort entsprechend Auswahlmöglichkeiten geben. Streckenweise geht dann nochmal ein Sub-Pi-Menü auf, also Pi-Torten-Menü, nicht, weil das so kreisförmig ist. Geht dann nochmal so ein anderes kreisförmiges Menü aus, wenn Sie da draufklicken. Aber es ist für Thumbsticks viel besser geeignet als diese normalen rechtwinkligen Menüs. Und für die Maus wäre das eher so, ja, da muss man ja viel stärker zielen, man muss viel weiter weggehen. Und es ist komischer, das mit der Maus zu bedienen, als mit einem Thumbstick, wo es sofort klar ist, wieso man es macht. Weil es dieses natürliche Mapping gibt von Daumenbewegung zu Icon, was man auswählt. Dann muss man nur noch anzeigen, das ist jetzt auswählbar. Also Sie sind jetzt oben wahrscheinlich auf dem Geschützturm oder dem Schützen. Das können Sie dann auswählen und wenn Sie dann klicken, dann wird das wahrscheinlich aufgebaut. Halo Wars ist ja eines der wenigen Konsolenspiele, die strategisch vorgehen, weil Sie genau Sie müssen halt solche Sachen aufbauen. Und das funktioniert auf Konsolen ja klassischerweise nicht so gut, aber in Halo Wars hat man es halt mal umgesetzt durch solche Menüs, indem Sie dann Ihre Einheiten auswählen, die dann richtig positionieren. So, also das sind so Möglichkeiten, sich auf Ihr Dispositiv einzustellen. Wenn Sie in VR schon mal was gemacht haben, dann läuft es ja dann ganz anders. Also VR-Menüs sind ja dann mit solchen Laserpointern, die Sie in den Raum zeigen. Das habe ich hier gar nicht drin, weil es noch relativ jung ist. Aber es gibt noch andere Formen, wie Sie Sachen auswählen. Aber es sind letztlich dann doch irgendwelche Icons, auf die Sie dann klicken können, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Und hier rechts sehen Sie dann noch B schließen, A erforschen. Also das verweist dann auf die Controller-Tasten, die Sie drücken müssen, über die entsprechenden grafischen Darstellungen. So, andere Widgets sind Schieberegler. Auch die kennt man aus verschiedenen Kontexten. Zum Einstellen, in der Regel wird es benutzt zum Einstellen von Fließkommazahlen, also irgendein Wert zwischen 0 und 1 oder zwischen 1 und 1000. und sie wissen noch nicht genau welchen und sie wollen noch nicht präzise den Wert einstellen, dann würde man ein Textfeld geben, sondern so ungefähr so ein bisschen mehr als oben oder ein bisschen mehr als unten. Sie sehen hier nochmal bei den Sims, da wird so ein bisschen zweckentfremdet, weil sie mit diesen Schiebereglern dann wahrscheinlich sowas haben wie gering, mittel, hoch. Aber wahrscheinlich ist es eigentlich nur ein Schieberegler für drei Zustände. Ist verwirrend, aber Kantenglättung kann man ja nicht so beliebig einstellen. Da gibt es ja dann in der Regel nur so drei oder vier Einstellmöglichkeiten, wenn man weiß, wie es funktioniert. Und dann ist es eigentlich nicht sinnvoll, einen Schieberegler zu nutzen, beziehungsweise wenn, dann sollte man einen machen, der auch nur drei Zustände kennt, also mit so drei Strichen, und dann rastet der jeweils in einem ein. Aber gibt nicht das Gefühl, dass man hier beliebige Werte einstellen kann. So hoch, sehr hoch und solche Sachen. Also entweder macht man da eine andere Darstellungsform oder man zeigt die Optionen besser an, mit denen man hier es zu tun hat. Ansonsten wird ein ganz falscher Eindruck erweckt. So, und ansonsten sehen Sie hier noch Checkboxen, Sie sehen Dropdown-Menüs oder solche Bildschirmgrößen. Man weiß schon, wenn man auf diesen Pfeil nach unten klickt, dann geht bestimmt so ein Menü auf und dann kann ich dann verschiedene Bildschirmgrößen auswählen. Unten Button, zurück zu Standard, und oben auf die Reiter komme ich gleich noch. Dann gibt es Fortschrittsbalken, das ist ja irgendwie das eines der visuellen Merkmale, dass es sich um ein Spiel handelt. Also so gibt es alle möglichen thematischen Möglichkeiten, so wie Sie die gestalten können. Im Grunde geht es immer darum, zwischen einem minimalen und einem maximalen Wert so Zwischenwerte anzuzeigen. Das kann dann durch Zahlen unterstützt werden, wie viel Prozent. In der Regel aber reicht es, dorthin zu schauen, um zu sehen, aha, weniger als die Hälfte oder wir sind bei ungefähr einem Drittel. Und dort dann eine Entscheidung zu treffen. Und ob es jetzt 17 oder 18% sind, das spielt keine Rolle. Aber dass es unter 20 ist, das ist dann das Entscheidende. So, und das sehen Sie auf der rechten Seite, so verschiedene solcher Fortschrittsbalken. Ist ja auch so im Bereich, also was man alles für Fortschritte machen kann für einzelne Figuren oder der gesamte Spielfortschritt nur in dem Level oder jetzt nur in der Szene. Das gibt es dann verschiedene Formen, das zu visualisieren. Ähnlich, naja, so unauffällig oder jetzt kontextabhängig sind Tooltips. Das sind kleine Texteinblendungen, wenn Sie ein Item auswählen. Also hier links sehen Sie es in einem Online-Shop. Wenn Sie da drauf gehen, dann gibt es halt eine Beschreibung dazu. Und wenn Sie mit der Maus woanders hingehen, dann wird die wieder ausgeblendet. Ist so die Möglichkeit, kontextabhängig Informationen zu liefern, ohne den Bildschirm völlig zuzupflastern. Bei World of Warcraft rechts sehen Sie es dann auch, wenn Sie eine Figur auswählen, also gerade in solchen Online-Rollenspielen oder überhaupt in Rollenspielen ist das sehr beliebt. Sie wählen eine Figur aus, Freund oder Feind, ist eigentlich egal, und dann kriegen Sie eine Einblendung über die wichtigsten Werte, vielleicht auch über die Gesinnung, ist das überhaupt ein Freund oder ein Feind, was hat der für Angriffswerte, lohnt es sich dort anzugreifen oder nicht. So Dinge, die man ein bisschen aus der Welt rausnimmt, man fragt sich dann, sind das Informationen, die die Figur in der Welt auch hat, so was muss ich den Level wissen, sieht man das den Leuten an, aber es hilft natürlich, entsprechende Entscheidungen zu treffen. Bis hin zu kleinen Menüs, Alt-Left-Click for Feedback, also dass Sie dann innerhalb dieser Tooltips noch Interaktionsmöglichkeiten eröffnen, die Sie ohne diesen Tooltip gar nicht zur Verfügung hätten. Registerkarten. Registerkarten sind beliebt bei komplexen Menüs. Hier sehen Sie Skyrim Elder Scrolls Oblivion. Das sind unten diese Reiter, also es ist wieder so eine alte Medien aus Hängeregistraturen in Büros, die man dann so durchgeht und da sind dann solche kleinen Reiter auf den Akten drauf und dann können Sie die richtige rausziehen. Und aus dieser Metapher, das war im Web, war das ganz verbreitet, so in den 90ern, es gibt es immer noch, aber da hat man damit experimentiert, wie man richtig solche Registerkarten als Metapher benutzt. Sie sehen hier 5 Icons, ohne dass klar ist, jetzt bei draufschauen, was diese Icons wirklich besagen. Das muss man dann schon irgendwie verstanden haben. Aber das Icon, was ausgewählt wird, kriegt diese beiden roten Pfeile, um klarzumachen, das ist es. Und viel wichtiger, oben drüber ist ja dann das Feld, also in dem Fall die Karte, und die hat eine direkte Verbindung zu diesem Icon. Die anderen sind abgesetzt, so als würden sie dahinter liegen. Und wenn Sie jetzt auf die Hand mit dem Kelch daneben klicken, dann würde das nach vorne als Icon einfach nach vorne in den Vordergrund treten und oben das der Teil, in dem das Menü dann, in dem dann tatsächlich die Information zu sehen ist, die würde sich dann halt auf das beziehen, was dieses Kelchsymbol bedeutet. Darunter sehen Sie drei Fortschrittsbalken und noch verschiedene andere Icons, in denen zum Beispiel jetzt hier der Kompass, die Kompassrose, wo man sieht, in welche Richtung man gerade schaut. Und so, das sind so Spezial-Icons, die Sie in Spielen finden können, die aber mit der Registerkarte jetzt gar nichts zu tun haben. Also das ist nochmal so eine generelle Information, die Sie allgemein betrifft. Und darüber haben Sie halt die entsprechende Karte. Und wenn man dann drauf schaut, sieht man, aha, es handelt sich auch um eine Kompassrose. Also das ganze Spiel geht davon aus, dass Sie wissen, wie man mit einem Kompass umgeht und die entsprechenden Icons dann auch deuten können. Deswegen, Sie müssen ja wissen, wo ist Westen, Südwesten und solche Sachen. Das führt dann zum nächsten zur Minimap oder zur Karte. Auch das ist, es ist immer ein Graphical User Interface. Es kann in Form wie bei Oblivion ein eigenes Fenster sein. In dem Moment ist der Rest des Spiels verdeckt. Oder wie hier eine Minimap, eine eingeblendet, die man gerade in Open-World-Spielen findet, haben Sie einerseits diese kreisförmige Minimap, die Ihnen die Ausschnitte der Karte zeigt und dann mit den Icons, um klarzumachen, in welche Richtung ungefähr muss ich eigentlich fahren oder wo gibt es den nächsten Shop oder wo ist meine Basis, dass man so ein bisschen sich orientiert. Und zusätzlich gibt es in solchen Spielen dann auch noch die große Karte, die halt den Spielbildschirm verdeckt. Aber die Minimap ist eine gute Option, das alles kleiner zu machen. Technisch wird die häufig realisiert, indem Sie noch eine Kamera ganz weit oben über den Level positionieren und dann alles, was die aufnimmt, nochmal so ein bisschen stilisieren. Aber im Grunde genommen ist es auch ein Live-Mitschnitt dessen, was man in dem Spiel gerade erlebt. So, und dann gibt es die nicht zu vermeidenden Icons, die man natürlich aus Betriebssystemen kennt, also aus dieser WIMP-Architektur. Gerade Online-Rollenspiele sind da ganz berüchtigt für also ganze Fenster voller Icons. Jedes Item hat ein Icon, also alles, was Sie finden, hat irgendwie ein klares Symbol. Wenn man sich dann auskennt in dem Spiel, weiß man auch sofort, aha, das ist was zu essen, das ist ein Edelstein oder das ist eine Ressource, das ist eine Waffe oder ein magischer Gegenstand. Das können Sie dann irgendwie sortieren, aber man verbringt nicht wenig Zeit in solchen Spielen damit, sein Inventar aufzuräumen oder diese Icons hin und her zu schieben. Das braucht man natürlich, wenn man sehr viele Items hat in dem Spiel. Ansonsten sind Icons irgendwann auch einfach nur lästig oder hinderlich und man kann mit denen eben anders arbeiten. Wenn Sie Ihr Inventar verwalten wollen, hier hat man halt große Inventarmengen, die man mit sich rumschleppt. In anderen Spielen gibt es höchstens mal so ein paar Icons unten am Bildschirmrand über die auswählbaren Waffen oder die auswählbaren Möglichkeiten, die man hat. Vielleicht mal eine Fackel und ein Medikit und solche Sachen, aber man braucht da nicht solche umfangreichen Item-Bibliotheken, wie das hier der Fall ist. So, und dann die Pop-Up-Fenster. Und man sieht auch, das nimmt irgendwann überhand, also dass man verschiedene Informationen auf seinem Bildschirm einblenden kann, so sehr, dass man fast nichts mehr von der Welt sieht. Wir haben die Minimap, wir haben Inventory, wir haben Textfelder, in denen irgendwie die Missionsziele gezeigt werden. Unten gibt es auch noch ein Symbol, also mit den entsprechenden Icons und Fortschrittsbalken. Oben gibt es noch Icons, die sich eher auf die Spielsteuerung beziehen und dann auch weitere Fortschrittsbalken haben. Wenn man da drauf schaut, also allein das zu beschreiben, was hier auf dem Bildschirm los ist, das dauert schon eine Zeit. Das ist auch eine undankbare Aufgabe, aber es ist entscheidend schon für die Frage, welche Informationen gibt mir das Spiel, wie stellt es mir dar und inwiefern beeinflusst das dann auch den Spielverlauf. Insofern ist GUI-Analyse auf dieser Ebene, also wenn man sich jetzt nur anschaut, die Widgets, so eine sehr aufzählende Tätigkeit. Worauf es eigentlich gehen soll, sind die spielästhetischen Merkmale. Also das wäre jetzt auch der zweite Teil, dass man sich nämlich fragt, wie sind GUIs eingebettet ins Gesamtspiel? Und wenn ich jetzt diese Taxonomie nehme, die ich in der ganzen Vorlesung aufgebaut habe, also Technik, Audiovision, Narration, Ludition und Performance, haben wir ja in den letzten Wochen diese einzelnen Merkmale besprochen. Die Technik habe ich so in den zweiten Teil der Dienstagsvorlesung gepackt, aber Audiovision, also Grafik, Filmästhetik, Sound, Narration, Ludition, Regeln, KI, Physik, Ökonomie und Performance, Die haben so ihre, analytisch zumindest, ihre eigene Sprache, um sie zu beschreiben. Und das hat auch ganz gut funktioniert, bis heute, kann ich sagen, also bis zu dieser Vorlesung. Und jetzt kommen wir zu Dingen, die brauchen eine multidimensionale Analyse, um sie zu verstehen. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger, aber Sie können nicht einfach nur die Grafik einer GUI beschreiben. Sie müssen auch die ludische Funktion und die narrative Funktion und die performative Funktion beschreiben, um sich so einer GUI anzunähern. Bei so einer Spielgrafik ist das was anderes. Eine Grafik können Sie erstmal als Grafik beschreiben. Nicht, dass Sie damit dem Spiel als Ganzes gerecht werden, aber Grafik ist halt erstmal eine visuelle Angelegenheit. Bei so einer GUI, die eben nicht nur eine Funktion hat, müssen Sie multidimensional vorgehen. Das gibt es auch bei vielen anderen Dingen, die Ihnen im Rahmen der Game Studies begegnen werden. Ich habe ja immer gesagt, so, dass diese Vorlesung ist ja erstmal so ein Grundvokabular, um überhaupt sich Spielen anzunähern. Die spannenden Fragen der Game Studies sind ja nicht, welche Shader werden benutzt, um die Welt zu rendern oder sowas, sondern da geht es ja um solche Bedeutungsebenen. Was macht das mit Spielern oder wie funktioniert dieses Spiel? Welche medialen Ausdrucksmöglichkeiten gibt es und werden genutzt? Und da gibt es also Fragen nach Immersion. Wie funktioniert das Spiel und schafft es den Spieler, in diese Spielwelt zu ziehen? Oder die Frage nach der Darstellung von Körpern oder Level, um ein Level zu beschreiben oder um Raum und Zeit zu beschreiben. So, und da gibt es eben nicht den Zugang, die Körperlichkeit im Spiel ist jetzt nur die Grafik, wie Sie es links sehen. Also klar ist, die grafische Repräsentation der Spielfiguren oder der Spielkörper ist natürlich wichtig, aber um sich dem Körper im Computerspiel zu nähern, kann man sich auch fragen, welche Rolle spielt dieser Körper als Ressource oder in der Ökonomie des Spiels, wenn Sie an Strategiespiele denken, wo Sie ja massenweise von solchen Spielerkörpern haben, die Sie da übers Feld schicken können. So, und dem Phänomen Körper im Computerspiel nähert man sich nicht mit nur einem dieser spielästhetischen Merkmale, sondern auf verschiedene Weise. Und so witzigerweise, also überraschenderweise war das für mich auch, ist es auch mit den GUIs, dass die eben in vielen dieser spielästhetischen Merkmale eine Funktion haben. Noch ein letztes Beispiel, Raum und Spiel. Raum ist ganz beliebt, das ist ein beliebtes Thema in den Game Studies. Hallo? Ach Gott, ich habe es total vergessen. Nee, dann ziehen wir gleich mal um, ja? Okay, ja, stimmt. Warten Sie mal, ich mache hier mal kurz eine Pause. Es gibt einen kleinen Terminverschiebung. Gut, wir machen weiter in einem neuen Raum. Passt auch gerade zu der Folie hier, Raum und Spiel. Also wenn Sie Raum analysieren wollen, was nicht nur im Spiel, sondern auch in Filmen, in eigentlich jeder medialen Darstellung ein ganz wichtiges Thema ist, dann kann man sich natürlich auf die audiovisuelle Dimension beschränken. Also welche Dimensionen gibt es, welchen Aufbau hat das, welche Projektionsform gibt es, also ist es zentralperspektivisch oder axiometrisch oder gibt es sowas wie ein Audio Point of View. Das liest man auch häufig als Kern der Raumdarstellung, also Raum sei die Kategorie im Spiel, weil es halt audiovisuell dargestellt wird. Es reicht natürlich nicht aus, weil es auch einen narrativen Raum gibt in Form des Settings, also wo spielt es, so wie es ja auch in der Literatur einen Raum gibt, ohne dass der irgendwie audiovisuell dargestellt wird. Es gibt den ludischen Raum, den wir in der Vorlesung über Ludition ja auch gesehen haben, welche Bewegungsmöglichkeiten hat die Figur. Also wie kann die eigentlich den Spielraum sich selber erschließen? Und man muss dazu sagen, es gibt auch eine Umgebung des Spielers oder der Spielerin, in der das Spiel stattfindet. Also einen performativen Raum gibt es auch. Bei manchen Spielen ist der dann im Grunde genommen so groß wie mein Sofa oder mein Stuhl, auf dem ich sitze. In anderen Spielen denken Sie an diese ganzen performativen Spiele, in denen man tanzt, sich bewegt oder wirklich auch ausdehnt. Ist es entscheidend zu wissen, ist das im Wohnzimmer oder ist das ein großer Raum und wie ist der aufgebaut, kann man sich da irgendwo wehtun? Spiele inzwischen sagen Ihnen das ja auch, räumen Sie erstmal alles weg, was Sie jetzt umstürzen können. Oder in Virtual Reality ist der Unterschied zwischen Innenraum oder dem virtuellen Raum und dem Außenraum immens wichtig. Den müssen Sie sogar abmessen, damit das Spiel weiß, wie weit Sie sich bewegen können. So, und das sind Aspekte, die für die Raumanalyse notwendig sind. Der Spielraum selber ist eine Kombination davon. Sie können das zwar irgendwie einzeln abhaken und das funktioniert auch, aber manchmal will man den Raum halt dann noch so als Kombination von allem sehen. Und das wäre so ein Beispiel für eine multidimensionale Analyse, dass Sie verschiedene Aspekte zusammennehmen, um das Spielerlebnis zu beschreiben. Und die hier in der Folie davor genannten Begriffe, Körper, Level, Raum, Zeit etc., das sind in den Game Studies sehr beliebte, weil sie sich damit so der Medialität des Mediums Spiel auch nähern können. Aber die sitzen jetzt, zumindest ist das die Idee dieser multidimensionalen Analyse, die sitzen halt auf diesen 4 oder 5 verschiedenen Aspekten der Computerspielästhetik auf. Also Sie können Immersion nicht einfach so beschreiben, sondern in den Begriffen der ästhetischen Merkmale. Und diese ästhetischen Merkmale können sich auch widersprechen. Sie kennen ja die ludonarrative Dissonanz bestimmt als Begriff, also wo dann die Ludition und die Narration irgendwie quer zueinander liegen und in den Regeln werden andere Dinge Ihnen nahegelegt, als in der Erzählung erzählt wird. Und das macht solche multidimensionalen Analyse spannend, inwiefern die verschiedenen Aspekte ineinander greifen oder auch nicht. So, und das gibt es nun als Anforderung auch an Graphical User Interfaces. Ich will das mit Ihnen mal nach einer kurzen Einleitung durchgehen. Also wenn man Interfaces beschreiben will von Spielen, guckt man sich erstmal an, auf welcher Ebene bewegt man sich. Sind wir auf der System-Interface-Ebene, also hier bei Homecomputern oder PCs, also haben sie ein Text-Interface, was es inzwischen ja eigentlich nur noch im Spiel gibt. Also wenn Sie im Spiel einen Computer treffen, dann müssen Sie manchmal irgendwelche Befehle eintippen. Ansonsten ist man das gar nicht mehr gewohnt. Wir kennen die eben schon genannten Graphical User Interfaces mit Windows Icons, Menus, Pointers, um in jetzt Homecomputer oder auf dem PC die Spiele auszuwählen. Auf Konsolen hat man solche Systeminterfaces, also Dashboards, Menüs, die speziell darauf ausgelegt sind, also mit großen Icons, die dann auch sehr klar sagen, welches gerade ausgewählt ist, sodass Sie mit grobmotorisch mit Ihrem Controller arbeiten können oder mit der Wiimote halt dann irgendwo auf das richtige Icon zeigen. Windows 8 hatte das ja auch mal versucht, mit diesen großen Kacheln zu arbeiten, was aber auf dem Desktop-PC nicht gut ankommt, weil Sie mit der Maus dann viel größere Flächen abfahren müssen, um zwischen zwei Buttons zu unterscheiden. Mit der Maus sind Sie viel präziser. Das würde hervorragend funktionieren auf Touchscreens. Und das war auch Microsofts Idee bei Windows 8, dass jetzt alles Touch und irgendwie auf Tablets läuft. Hat sich so nicht durchgesetzt und Sie sind ja dann wieder zu den etwas kleineren Buttons zurückgefahren. Bei Dashboards für Konsolen sieht man das immer noch und sowas wie Steam, da haben Sie dann die Möglichkeit beides. Sie können entweder die Tastatur-Maus-Interface-Ansicht haben oder halt das Dashboard, wo Sie dann mit Controllern besser auswählen können. So, und wie kann man das audiovisuell einbetten? Ich gebe Ihnen jetzt 4 Begriffe, ich habe danach ganz, ganz viele Beispiele, an denen wir das besprechen können. Also wir können uns fragen, bei der audiovisuellen Einbettung einer GUI, ist es Teil der Spielwelt und zwar gerendert als Teil der Spielwelt oder nicht? Also wir haben ja, wenn wir eine 3D-Engine haben, die Möglichkeit, GUI-Elemente als Game-Objects zu behandeln oder GUI-Elemente als Overlay, irgendwie so als Window darüber zu legen. Interessant sind natürlich die in der Spielwelt gerenderten. Das sieht immer anders aus als diese klassischen Fenster. Aber das wäre so die erste Begriffsunterscheidung. Intravisuell, extravisuell. Genauso wie narrativ. Narrativ ist die Frage, kann die Figur des Spiels diese GUI auch sehen? Also ist sie Teil der Narration, dann wäre es intradiegetisch. Oder kein Teil der Narration, dann wäre es extradiegetisch. Der Begriff kommt aus der Filmmusik, also ursprünglich aus der Filmmusik und aus der Narratologie von Genet. In der Filmmusik, habe ich Ihnen das ja auch schon mal erwähnt, kennt man halt, ist das intradiegetisch, das heißt die Band spielt im Film und die Figuren können diese Musik auch hören oder ist es extradiegetisch. Eigentlich kann nur der Zuschauer die Musik hören und die Figuren wissen überhaupt nicht, dass da jetzt eine Musik läuft. Und dann kann man auch Metadiegese dazu fassen, also es bezieht sich auf die Narration, ist aber kein Teil davon, bringe ich Ihnen gleich. Jetzt erstmal so das Vokabular und dann die Beispiele, weil wir es ja dann zusammen analysieren wollen. Ludisch kann man sich auch anschauen, ist es Teil des Spiels? Also geht es darum, Ihre Ressourcen zu verwalten, Ihre Medipacks irgendwie zu sortieren? Oder ist es nicht Teil des Spiels, weil Sie die Grafikauflösung einstellen oder die Internetverbindung zum Server herstellen wollen? So, und performativ ist es die Frage, wird das Element wie ein Objekt der Spielwelt behandelt? Müssen Sie also zur Bedienung der GUI die Performance schon aufbringen, die Sie zur Bedienung der Spielfigur haben? Oder ist es was völlig anderes? Plötzlich müssen Sie dann auf Knöpfe drücken, obwohl im Spiel überhaupt kein einziger Knopf vorkommt. Das wäre dann so eine extra performative Einbettung. So, und jetzt Beispiele. Also HUDs. Hier sehen Sie ein Head-Up-Display, was man in ganz vielen Spielen findet, wo über das Spielbild, also die gerenderte 3D-Welt, noch Informationen eingeblendet werden. Und Sie sehen hier ein Beispiel, das ist extra visuell. Es ist ja nicht Teil der Spielwelt. Das allermeiste davon ist extra visuell, was Sie hier sehen. Es liegt da drüber. Das ist jetzt die Frage, ist es intradiegetisch oder nicht? Also wenn man aufs Audiovisuelle schaut, ist man hier ziemlich klar, es ist nicht Teil der Spielwelt, als Teil der Spielwelt gerendert. Es ist als Information aber wahrscheinlich auch der Spielfigur zur Verfügung, manches davon zumindest. Also so Dinge wie, welche Waffen habe ich oder wie viel Munition habe ich, das sind Informationen, die weiß auch die Spielfigur, ist also Teil der Diegese. Sachen wie der Player Name oder so, dann fängt schon an, oder auf welcher Konsole, Shows Chat and Game Messages, Screenshot Created. Man kann davon ausgehen, dass in Assault Cube die Spielfigur nichts von einem Screenshot weiß. Das ist extra diegetisch. Oder Team Icon, das geht dann schon eher in die Richtung, also das weiß auch, man weiß auch in der Welt, in welchem Team man ist. Und das ist genauso diese Idee, dass bei solchen GUIs es halt verschiedene Funktionen gibt, die da bedient werden. Crosshair und so. Und dann kann man sich als nächstes die Frage stellen, ist dieses Head-Up-Display intradiegetisch oder nicht? Es gibt Spiele, die bemühen sich, das diegetisch zu vermitteln, weil sie sich diesen Helm aufgesetzt haben. Also in Metroid läuft das so. Also in den späteren Metroids oder in Half-Life ist das so, erst wenn sie in diesen Schutzanzug steigen, dann plötzlich poppt überall dieses GUI auf. Es wird irgendwie begründet, dass sie eine Augmented Reality Brille haben. Also manche Spiele machen das und andere jetzt hier in der Assault Cube, die machen das nicht. Die gehen davon aus, sie als Spielerinnen, als Spieler können das lesen. Sie wissen, um was es geht und es ist für sie nicht immersionsbrechend, dass sie Informationen haben, die die Spielfigur nicht hat. Es gibt aber Spiele, die also zunehmend darauf zurückgreifen, dass sie HUD-less sind, also ohne Head-Up-Display und dem Spieler nicht mehr Informationen zur Verfügung steht, als der Spielfigur selber auch. Hier ist so ein Beispiel für eigentlich eine GUI, also ihre Treffervisualisierung, wie viel Leben haben sie noch, wird durch so einen Overlay-Shader gekennzeichnet. Je mehr Blut auf dem Bildschirm, desto weniger Leben. Und man sieht es dann auch an anderen Beispielen. Die Farben ändern sich, es gibt mehr Motion Blur. Also insgesamt wird es viel schwerer, sich in der Szene zu orientieren. Und das wird drüber gelegt. Aber es soll so aussehen, als sei das eben der Spielfigur gerade auch so ergehen würde. Also das ist ja ihr eigenes Blut, was da runterläuft, über wo auch immer. Bizarr wird es dann, sie nehmen Cover und nach 10 Sekunden ist das alles wieder weg. Aber es geht ja mehr so um die Frage, warum wird das so gemacht? Also warum macht man nicht einfach so eine Lebensbar, wie man das früher gemacht hat, Healthbar, und die geht dann runter und irgendwann geht sie wieder hoch. Naja, man will halt immersionsfördernd arbeiten. Das Einzige, was sie hier haben, ist die Munitionsanzeige, die im Gegensatz zu Halo nicht auf der Waffe dargestellt wird, sondern als Head-Up-Display. Und auch bei Halo hat man es dann geschafft, die intradiegetisch und intravisuell darzustellen. Also da wird es dann nicht als Teil der Spielwelt gerendert. So, hier sehen Sie Left 4 Dead. Da sieht man intravisuell die Umrisse ihrer Mitspieler. Intravisuell deswegen, weil es wirklich als Teil der Spielwelt gerendert wird. Das macht man mit speziellen Shadern, die unabhängig von den anderen Objekten in dem Spiel die Umrisse darstellen können, hier noch mit so einem leuchtend blauen Rand. Insofern ist es eben nicht durch so ein Overlay, also unten diese Darstellung, Sie sehen ja jetzt auch noch den Gesundheitszustand Ihres Teams, das ist extra visuell, das liegt nicht als Teil der Spielwelt, sondern ist im Grunde genommen, braucht es dafür, also wenn Sie sich in Unity auskennen, Sie müssen dann halt so eine, also in Unity, das ist ja nicht in Unity programmiert, aber man würde das, dann müssen so eine Canvas aufmachen, das ist ein eigenes Objekt im Level, und da könnten dann solche solche Grafiken und solche Textinformationen eingeblendet werden. Aber um die Umrisse der Spielfiguren darzustellen, müssen Sie einen Shader programmieren, der, sobald eine Spielfigur verdeckt ist, aktiv wird. Und der Francis, der nicht verdeckt ist, der hat auch keinen blauen Umriss, den sehen Sie ja direkt. Also Sie haben hier ein komplexes GUI, weil Sie intra- und extravisuell etwas haben. Interessant ist, dass diese blauen Umrisse, die sind vermutlich nicht intradiegetisch. Es wird nirgendwo begründet, dass Sie über außergewöhnliche Sinne verfügen, in denen Sie durch Wände schauen können, um Ihre Mitspieler zu sehen. Es wird einfach vorausgesetzt, Sie als Spieler wollen das wissen, aber Sie müssen auch nicht verstehen, warum die Figur, die Sie da gerade spielen, durch Wände schauen kann. Das wird weder begründet noch in irgendeiner Form wird das thematisiert in dem Spiel. Andere Spiele machen das, dann haben Sie dann halt den Super X-Ray oder die Spinnenvision oder ein extremes Gehör wie in Last of Us, wo Sie dann im Nachbarraum hören können, wo sich die Gegner befinden und deswegen das auch schemenhaft dargestellt wird. Da wird es dann diegetisch irgendwie eingebettet. Andere Spiele machen sich die Mühe nicht, so wie dieses, also ein Team-Shooter. Und da geht es schon darum zu wissen, wo die anderen sind, aber Sie müssen es nicht verstehen, warum das so ist. Es ist alles intraludisch, was Sie hier sehen, also es bezieht sich alles auf das Spiel. Das ist keine Information über der Online-Zustand Ihrer Mitspieler, so sind die gerade on oder off oder sowas, oder irgendwelche Optionen, die Sie einstellen können. Und performativ, hier gibt es nichts zu bedienen, das sind alles nur Informationen. Also diese Intra- oder Extra-Performativität wird dann relevant, wenn Sie das GUI auch irgendwie bedienen müssen. Ich zeige Ihnen gleich mal ein paar schöne intra-performative GUIs, damit das dann clear ist, wäre. Also ein intra-performatives GUI. Sie kennen ja vielleicht bei Fruit Ninja, geht es ja auf so einem Tablet dazu, mit Wischbewegungen Obst zu zerschneiden. Das klingt erstmal, wenn man es nicht kennt, ein bisschen so what? Wait, what? Ist aber so ganz unterhaltsam. Funktioniert verblüffend gut auch als Spiel. Und mit dieser Wischbewegung, man muss halt schnell sein und darf nicht die falschen Früchte irgendwie zerteilen. Das Interessante ist hier das Menü auf der linken Seite. Das müssen Sie nämlich genauso bedienen. Also um, sagen wir mal, New Game auszuwählen, müssen Sie die Melone zerschneiden mit genau der gleichen Wischbewegung. Um also das Spiel starten zu können, müssen Sie es schon bedienen. Und das wird Ihnen dann auch zur Not gezeigt, wie man das macht. Aber dann weiß man schon, wer es geschafft hat, das Spiel zu starten. Der weiß alles, was er an Bedienung über das Spiel zu wissen braucht. Und ist ein ganz cleverer Weg, einen auch innerhalb der Performativität des Spiels zu halten. Also egal, was man macht, man wischt und zerschneidet irgendwelche Gegenstände auf dem Bildschirm. Manche Spiele können das, manche nicht. Also bei Shootern ist es natürlich einfach, also Shooter mit Maus, Point and Click. Da müssen Sie halt, manche Spiele machen das auch, wenn Sie sich erinnern wie hieß dieser Shooter? So ein Rail-Shooter mit Interactive Movie. Mad Dog McCree. So, da müssen Sie ja irgendwie ständig mit dieser PlayStation Move da auf den Bildschirm ziehen und abdrücken. Und auch da gilt, wenn Sie was auswählen wollen, dann schießen Sie inklusive Schussgeräusch, schießen Sie auf die Menü-Items. Sodass man permanent in dieser Western-Metapher bleibt, egal ob man sich außerhalb des Spiels, also links ist ja extra ludisch, es bezieht sich ja nicht als GUI auf den Spielverlauf, sondern es bereitet den Spielverlauf vor. Rechts, wenn Sie diese 20 Melonen, 5 Fruit Combo plus 5, das sind ja alles Informationen, die Sie von dem Spiel bekommen, im Prinzip ein Textfeld hier, ein flottierendes Textfeld, das bezieht sich auf etwas, was Sie im Spiel erreichen. Aber es gibt von der audiovisuellen Darstellung und der performativen Bedienung gibt es eigentlich keinen Unterschied, ob Sie sich innerhalb oder außerhalb des Spiels befinden. So, hier sehen Sie Bioshock, die machen es sehr intravisuell, dass Sie im Grunde genommen sehr viele Ihrer, also die Vita Chamber wäre jetzt so ein Beispiel, die Vita Chamber ist eigentlich ein Checkpoint. Also wenn Sie die gesehen haben und irgendwann sterben, dann werden Sie dort wiederbelebt. Aber im Gegensatz zu so einem ganz normalen Checkpoint, der angezeigt wird, ist es Teil der Spielwelt. Und zwar auch intranarrativ, also intradiegetisch. Es ist als Teil der Spielwelt gerendert, aber es ist auch für die Figuren dort, es wird narrativ eingebettet, es wird erklärt, warum das so funktioniert. Es ist schon eine absurde Erklärung, aber ist alles egal. Es funktioniert zumindest in der Diegese. Performativ müssen Sie gar nichts machen, Sie müssen halt irgendwie dann später dort wieder aussteigen aus dem Checkpoint, also der funktioniert auch wie andere, Sie müssen dann die Taste drücken, damit sich die Tür öffnet. Und es bezieht sich natürlich auf das Spiel selber. Sie haben aber noch zusätzliche Infos, wie zum Beispiel the Vita Chamber, pick up and what is this? Das ist extra visuell, das ist so ein Overlay, ein Text-Overlay. Es ist vermutlich extra diegetisch. Das ist so eine Frage, ob da, also es gibt es natürlich nicht in Rapture, gibt es keine Erklärvideos, die sich direkt auf dieses Item beziehen oder Erklärtexte. Die haben sie dann in ihrem Menü drin. Und auch andere Sachen sehen sie. Electrobolt ist ihre derzeit ausgewählte Plasmid, also ihre Zauberkraft, die sie da haben. Und das ist extra visuell. Es ist ein Overlay, Text und Icon. Es ist intradiegetisch. Sie wissen ja, was sie gerade an, irgendwie an Kraft ausgewählt haben. Intraludisch, es bezieht sich auf etwas, was ist in ihrem Spiel auch gerade relevant ist. Genauso oben die beiden Fortschrittsbalken bzw. Lebensbalken für, eben für Gesundheit und Adam, was sie benutzen können für ihre Kräfte. Und auch da extravisuell, intradiegetisch oder metadiegetisch. Also vermutlich haben sie halt so Gesundheitszustand 17%, so geht man ja nicht mit sich um. Aber mir geht es gerade nicht so gut, das weiß man schon. Sodass man hier eher so etwas Metadiegetisches hat. Es bezieht sich auf die Diegese, aber nicht in einer Form, die innerhalb der Diegese auch verarbeitet werden könnte. Und das wäre so ein Beispiel. So, und das, ist, das macht dieses Interface, also was Sie hier sehen, das ist eine wirklich komplexe Angelegenheit, das zu beschreiben, um das auch aufzudröseln, weil es verschiedene Elemente gibt, die man als Graphical User Interface wahrnimmt, die aber verschieden dargestellt werden, verschieden in der Diegese behandelt werden. Die sind hier im Prinzip alle intraludisch. Es gibt durchaus auch Fälle so bei SimCity oder so, dann haben sie einerseits Baustraße und speichere Spielstand. Dann haben sie mit zwei Tasten, das eine bezieht sich auf das Spiel, das andere bezieht sich eigentlich auf etwas außerhalb des Spiels. Ich glaube, da habe ich auch gleich noch ein Beispiel. Hier bezieht sich jetzt alles, was Sie sehen, auf die Spielwelt, aber es gibt unterschiedliche Levels, in denen es dargestellt wird. Auch das hier habe ich Ihnen ja schon mal gezeigt aus Horizon Zero Dawn. Komplexe GUI, weil Sie auch hier, es gibt eine narrative, eine diegetische Begründung, dass wir das sehen, weil sie ja dieses Prisma da am Ohr hat, mit dem man solche Visionen hat. Und es wird auch öfter thematisiert, wieso sie das sieht und sie die anderen jetzt nicht. Ja, ja, weil sie das da gefunden hat. Und im Grunde genommen wird es auch immer so dargestellt, so eine Mischung aus Third-Person und First-Person-View. Auch das ist komplex in seiner Analyse. Wir sehen immer sie, aber das Overlay sehen wir durch ihre Augen und nicht aus einer Third-Person-Sicht. Und auch das muss man erstmal visuell verarbeiten können. Und irgendwie als Spieler versteht man das dann auch sofort, dass hier zwei Point of Views übereinander gelegt werden. Also für die Engine ist das relativ simpel, das zu machen, aber als Spieler muss man diese visuellen Eindrücke verarbeiten. Und hier kriegen Sie Zusatzinformationen, also über das, was Sie da sehen, Shellwalker, Machine, Hostile mit Icons, die Sie dann auch lernen zu deuten. Sie haben diese merkwürdigen, diese Gitterstruktur außenrum, die aber nur visuell, das ist sozusagen das, was ich mal als Rahmen benannt habe, nicht? Das ist nur eine Andeutung, wir sind hier in einer speziellen Sicht, also in der GUI. Eine Funktion hat es nicht, außer zu informieren, GUI ist gerade an, also Prisma ist an und solange das an ist, können Sie bestimmte Aktionen nicht machen. Dann sehen Sie diese, das hatte ich Ihnen in der KI-Vorlesung gezeigt, die Spur, die diese Maschine abläuft, also deren Pfad innerhalb der Spielwelt, die Sie benutzen können, um zu planen, wie sie laufen. Das ist auch intravisuell, es ist als Teil der Spielwelt gerendert. Das ist natürlich, es ist in dem Fall intradiegetisch, weil die Figur das auch sieht und auch sehen soll. Auch das wird ja, habe ich Ihnen ja gezeigt, das Tutorial wird ja wirklich Ihnen erklärt, was das macht und wieso. Intraludisch ist es allemal, weil es sich direkt auf die KI bezieht. Und performativ gibt es hier wenig mit umzugehen. Sie sehen auch bei den Robotern, also die Sie da anschaut, manche sind gelb hervorgehoben, also auch das ist intravisuelle Darstellung der Teile, die sie besonders wertvoll sind oder Schwächen, die sie angreifen können etc. Sie sehen die Umrisse anderer Figuren, ob das jetzt Tiere sind oder andere Roboter in der Welt und alles dank dieses Prismas. Das Prisma ist eine ganz fantastische Form, Augmented Reality würde man sagen. Wie es das macht, das bleibt das Geheimnis dieser Technologie, aber es wird immer erklärt. Das Einzige, was sie hier extra narrativ haben, ist R1 Highlight Track, R2 Tag Target. Das sieht sie nun nicht. Also es gibt kein R1 und R2 auf dieser Welt. Und das ist tatsächlich eine Information direkt an den Spieler. Man sieht auch, dass es nochmal abgesetzt ist. Es ist auch extra visuell dargestellt. Es ist ein Overlay und nicht irgendwie als Teil der Spielwelt gerendert. Und auch hier gilt, um das lesen zu können, das Spiel ist ja unglaublich komplex. Also das würde man einem Anfänger nie empfehlen, zu sagen, mach mal Horizon Zero Dawn, der noch nie einen Controller in der Hand hat und auch noch nie gelernt hat, Computerspiel zu lesen, weil man eine Menge Literacy braucht und Erfahrung. Also das lernt man natürlich, aber es wäre jetzt kein Spiel für Anfänger. Auch performativ nicht, weil sie irgendwann jede Taste benutzen müssen in diesem Controller, um die ganzen Spielkomponenten anzusteuern. Und das ist ein Merkmal für moderne Open-World-Spiele, dass sie sich auch bemühen, ihre GUIs zunehmend in die Welt zu rendern und sie dann Kombinationen aus intra- und extravisuell, intra- und extra-diegetisch, zum Teil inter- und extraludisch haben. Und das müssen sie immer wissen, was gehört jetzt wohin, um innerhalb der Spielwelt auch noch, und da kommen wir zum Begriff der Immersion, auch noch drin zu bleiben. Es wird ja gemacht, um sie stärker in der Spielwelt zu halten, um ihnen also nie diesen Bruch zuzumuten, warum sie jetzt diese Information haben. Aber das funktioniert nur, wenn sie auch imstande sind, das zu lesen und sagen, ja, ich verstehe, wie das zu deuten ist. Und dass dieses R1 und R2 dazukommt, das nimmt man jetzt nicht als immersiven Bruch wahr. Hier sehen Sie aus StarCraft den Mission Briefing Room, der Ihnen im Grunde genommen die Aufgaben, die Missionsziele der kommenden Missionen erklärt. Könnte man ja auch einfach sagen, so hier, Objectives, das steht, bring the Psi Emitter to the enemy base, Kerrigan must survive. Das sind die beiden Ziele. Das könnte man so sagen, aber es wird vorbereitet in so einem 5-minütigen Dialog, in denen dann so einer Videokonferenz, deswegen sieht man auch diese Rasterlinien, also das ist eine schlechtere Grafik, als man braucht, um klarzumachen, wir haben es hier mit was eigentlich, mit Fernsehübertragungstechnik der 70er zu tun, im interstellaren Raum. Aber man nimmt es an, weil es ja, also klar, wenn man über solche großen Entfernungen kommuniziert, muss man auch auf Bildinformationen verzichten. Die reden dann miteinander in so einer Skype-Konferenz mit Lippensynchron einigermaßen, also zumindest mit Lippenbewegung und Voice-Acting, was halt 98 möglich war, und dann einigen sie sich darauf, was zu tun ist. So, also heutzutage, Skype wird ganz ähnlich, oder Adobe Conference Connect heißt das, es funktioniert ganz ähnlich. Wer gerade spricht, der wird dann rot umrandet. Und dann am Ende ergibt sich das, um was es eigentlich geht. Das alles ist dafür gedacht, Ihnen intradiegetisch das Spielziel zu motivieren. Also dass wenn ich einfach nur, warum soll ich das machen? Also ich kann ja auch sagen, hier ist ein Punkt, der muss von A nach B und die Figur K, die muss halt irgendwie überleben, was auch immer überleben. Also die darf halt nicht vom Feld genommen werden. Das wird man aber hier, wird man irgendwie schöner, wird das eingebettet in Form von dieser, in diesem Briefing Room ist es dann auch noch diegetisch erklärt, warum die Figuren so gerendert sind, wie sie gerendert sind. Und das alles soll sie stärker in die Spielgeschichte einbeziehen, damit Narration gibt Handlungen Sinn. Sie wissen, warum sie das tun, was sie nun in dem Level erreichen müssen. Hier sehen Sie typisch extravisuelle, extraludische Menüs, GTA 2 oder Gundam Battle Assault, das Pause-Menü, was aber stellvertretend für alle Pausenmenüs steht. Also Sie haben eben hier Play, Options, Quit. Das sind alles Funktionen, die sich noch nicht auf das Spiel selber beziehen, sondern es startet das Spiel, Sie können ins Optionsmenü gehen oder das Ganze verlassen. Und dann gibt es halt so ein Bild. Aber all das hat mit der Spielwelt, die Sie dann in GTA 2, das ist ja so eine Top-Down-Sicht, hat das überhaupt nichts zu tun. Bei Gundam Battle Assault 2 sehen Sie das im Pausenmenü, ist ja so ein Fighting-Game. Im Hintergrund sehen Sie noch die Spielwelt, die ist aber ausgegraut oder die Farbe ist entsättigt, so damit das klar ist, dieses Spiel ist gerade nicht aktiv. Auch das ist so ein Code, den man lesen muss, nicht? Weniger Farbe heißt, hier ist irgendwas anders. Entweder die Zeit friert ein oder irgendwas gibt es zu beachten. Und Sie haben jetzt Cancel, Mission Select oder Go to Title. Also diese typischen Auswahlmöglichkeiten, die man in Spielen hat. Das ist sichtbar, aber darüber ist noch sichtbar intraludische GUIs, nämlich Lebensanzeige und Punkte und sonstige Ressourcen, die Ihnen zur Verfügung stehen in diesem Level. Im Hintergrund stehen die Gegner sich auch noch gegenüber und es gibt diese Pseudo-3D-Darstellung des Bildschirmhintergrunds für ein Spiel, was ja eigentlich in einer Fläche funktioniert. Also auch hier haben wir wieder verschiedene Ebenen, verschiedene Funktionen, und es ist nicht so, eine GUI ist immer in einer Funktion, es gibt durchaus, also Cancel und Go Title ist noch ferner vom Spiel als Mission Select. Mission Select bezieht sich ja zumindest auf das Spiel, so wie Play, aber Options und Quit ist so gar nichts, was mit der Spielwelt direkt zu tun hat, und das kann man sehr schön hier kombinieren. Hier sehen Sie noch so eine Darstellung, also hier interessanterweise wird es intravisuell dargestellt. Also Sie haben einerseits diese Overlays, Play Story, Quick Game, Time Challenge, Party Game, wie eben auch. Aber Sie haben unten sowas wie wahrscheinlich Hilfe, Optionsmenü und der Inline-Shop. So, und das ist kein Overlay, sondern es ist ein Icon. Also es kann ein Item sein, was in der Welt auch so dargestellt wird, weil es in dieser gleichen 3D-Darstellung auch gerendert wird, inklusive in dem Fall, das Ganze ist ja zentralperspektivisch orientiert. Es soll so aussehen, das wäre das Icon Teil dieser Spielwelt. Und es funktioniert ganz ähnlich, wenn Sie dann draufklicken, gehen andere Menüs auf. Und auch hier ahnt man, naja, warum wird das gemacht? Das eine ist halt tatsächlich weiter, das ist so die Auswahl des Spielmodus. Und unten bezieht sich dann zumindest der Idee der Macher stärker aufs Spiel. Zusätzlich haben sie noch den Exit-Button, der noch ganz anders funktioniert. Also funktioniert, sie klicken drauf, aber der sieht anders aus als das Menü oder diese Items, die sie da unten haben. Sodass sie auch hier wieder drei verschiedene Formen haben, den Spieler zu adressieren. Und wenn sie die Überschrift Tower Blocks Deluxe, man sieht eigentlich schon, da kann ich nicht draufklicken. Also die haben überhaupt keine Anmutung, da gibt es irgendwas Klickbares. Bei den anderen hat man das Gefühl, damit kann ich interagieren. Mit dem Titel kann man nicht interagieren. So, hier haben Sie ein Beispiel für metadiegetische Darstellung, Diablo 2, das Inventar. Man gibt sich ja viel Mühe in dem Inventar, das irgendwie diegetisch zu motivieren, weil die Items Platz brauchen. Also sie haben nicht die Bottomless Sack, also da, wo sie alles reinstecken können, sondern ihr Inventar ist begrenzt, wie so ein Rucksack begrenzt ist. Man sieht, so, die Sachen, die sie finden, brauchen Fläche und die müssen sie dann auch verteilen. Also wenn sie ungeschickt verteilen, verschwenden sie Platz. Dennoch muss man davon ausgehen, wenn der Held seinen Rucksack öffnet, sieht es nicht so aus, wie das da ist, also mit so schönen Fächern, die man anordnen kann. Es ist eine Metapher für Platz, die sie zur Verfügung haben, aber in einer Form, die die Figur in der Diegese so nicht sieht. Und deswegen ist es metadiegetisch. Es bezieht sich sofort auf die Diegese. Es ist auch klar, dass es versucht, einige der in der Diegese vorhandenen Attribute aufzugreifen, also Größe. Manchmal gibt es auch sowas wie Gewicht, dann können Sie nicht beliebig viel in Ihren Rucksack stopfen. Also es bezieht sich direkt auch auf die Spielwelt, aber in einer Form, die es in dieser Spielwelt so nicht gibt. Ist bei Inventarverwaltung, ist es auch schwierig, das genau so zu machen, wie das aussieht. Last of Us hat das versucht, dann haben Sie also für jedes Inventarplätzchen, dann hat er auch noch eine Waffe mehr hinten am Rücken, und wenn Sie irgendwie ein Holzbrett haben, dann sieht man das auch, und das können Sie dann auswählen, dann setzt er immer den Rucksack ab und dann kramt das raus und setzt es wieder auf. Also das Ziel ist eigentlich immer, diese Intra-Bereiche zu haben. Man will immer intravisuell, intradiegetisch, intraludisch, intraperformativ. Das erhöht nach Meinung der Spielemacher, aber dann auch der Forschung, die Immersion. Sie fühlen sich stärker in dieser Spielwelt, wenn alles, was sie machen, auch glaubwürdig in dieser Welt so geschieht, von allen gesehen wird und sie als Spieler nicht zusätzlich noch über dieser Welt drüber schweben. Bei VR wird es dann besonders wichtig, weil sie bei VR ja wirklich auch in dieser Welt drin sind, und da ist jedes Overlay-Menü wirklich massiv störend. Da sieht man erstmal, wie störend das ist, wenn ich in der Welt um mich umschaue und plötzlich schwebt da so ein Button in der Welt. Das ist nur, also das ist viel schwerer narrativ zu begründen als in so einem Bildschirmspiel. So, also das wäre das Menü auf der rechten Seite, also das Inventar. Auf der linken Seite haben Sie dann aber New Stats, New Skill, das ist extra visuell, extra ludisch, diegetisch. Dann haben Sie diese Diablo-typischen beiden Lebensbalken, also den roten und den blauen, Mana und Leben und Fortschritt und Geschwindigkeit und solche Sachen, die Sie auswählen können. Die sind so als Overlay dargestellt von der visuellen Metapher innerhalb dieser mittelalterlichen Diablo-Welt bleibend, aber dennoch irgendwie nicht wirklich Teil der Diegese. Man weiß, klar weiß der, wie er sich fühlt und wie viel Mana er noch hat, aber Ja, das ist eher so eine interessante Form der Visualisierung, die es in dieser Welt nicht gibt. So, insofern hatten Sie es hier komplett mit einer metadiegetischen Darstellung der Spielstatistiken zu tun, die es, wie gesagt, in dieser Form zwar in der Welt bekannt sind, aber die in der Welt bekannt sind, aber nicht in dieser Form. So, bei Populous 3 ist es ganz ähnlich. Da ist ja so ein God-Game, also ein Gottspiel. Da dürfen Sie auch so Dinge wie Terraforming oder hier Überschwemmung auslösen als Fähigkeit haben, ohne dass das jetzt extra diegetisch wäre. Nur die Darstellung, also ein Gott, der da die Welt beeinflusst, hat sicherlich nicht so ein Menü, auf das er irgendwelche Tasten drückt. Das macht man für den Spieler, und ein Home-Menü, also oben sehen Sie ja diese Reiter, Heim, Stern und irgendwie Bevölkerung. So ein Heim-Home-Menü wird es da auch nicht geben. Insofern ist es auch hier eher eine metadiegetische Darstellung, die nicht gotteswürdig ist, aber die natürlich dem Spieler notwendig sind. Und dann haben Sie noch ein Textfeld, was da eingeblendet wird, in dem Sie noch zusätzliche Informationen haben. Es ist eine andere Diegese als bei Diablo, eben weil Sie eine andere Figur verkörpern, nicht einen Spieler in der Welt, sondern von Anfang an bei Populous ein Spieler außerhalb der Welt sind. Aber auch hier ist die Form der Menüdarstellung eine andere, als man das bei Godos zum Beispiel, ist ja wieder ein bisschen anders, dann ziehen Sie auch wirklich die Schichten in dieser Welt hin und her. Hier drückt man erstmal auf den Button, wie man das eben, naja, von SimCity und solchen Spielen kennt, die viel stärker aus Toolboxen sich orientieren. Der Fallout ist interessant. Der Pip-Boy ist zumindest von der Narration her ist intradiegetisch. Also es ist halt so ein Item, was sie um den Arm tragen. Man sieht es auch in der visuellen Darstellung. Es bleibt in der Metapher dieser postapokalyptischen Technik, also so ein bisschen alles runtergekommen, verrostet, eingekerbt, also alles nicht mehr so ganz frisch. Die Kabel liegen offen und man sieht Korrosionen und Beschädigungen. Es ist in dem Fall natürlich nicht Teil der Spielwelt. Es wird ja ein extra Menü aufgemacht, in dem Sie das sehen, und es sind besonders interessante Formen der Rahmung Ihrer Widgets. Also das meinte ich ja anfangs, wieso die Rahmen so wichtig sind. Die geben den Eindruck, es sei Teil der Spielwelt, indem ich aber ein eigenes Fenster aufmachen muss. Also wenn ich da drauf gucke, dann sieht man noch die Animation, wie der Arm nach oben geht, und dann blendet sich dieses Menü ein. Man möchte also schon begründen, die Figur guckt gerade auf ihren Arm und sieht das. Auch hier sehen Sie das typische Klischee der Rasterlinien. Also auch hier haben wir es mit also zu Zeiten, wo wir alle schon mit digitalen Bildschirmen arbeiten die noch mit LCD-Röhren, mit Kathodenstrahlröhren wahrscheinlich. Deswegen haben sie diese Rasterlinien. Also man muss das aber nicht begründen, um klarzumachen, alte Technik oder schlechte Technik. Dass das heutzutage, also mit heutiger Technik würde das ganz anders aussehen, und geschweige denn in der Postapokalypse. Aber gut, das Spiel spielt ja auch so, also es ist ja so alternative Geschichte aus den 50ern. Also es passt alles zusammen, und man ist es auch gewohnt, dass man eben solche Rasterlinien auf Bildschirmen hat. Und die Idee ist, es gibt sogar Zusatzinformationen, die Pip-Boy 2000, das sagt ja dem Spieler gar nichts. Also es ist ja keine Zusatzinformation, die für den Spieler wichtig sind, genauso wenig wie die Kabel da unten irgendeine Bedeutung hätten. Das ist nur Flavor, oder auch diese Röhren, es wird ja eine Menge Platz verschwendet, ohne dass sie Informationen geben. Wobei bei den Röhren bin ich nicht sicher, ob die nicht sowas wie ein Fortschrittsbalken sind. Aber Pip-Boy 2000 ist ein Logo für ein fiktives Produkt, was auf der linken Seite ein Drittel des Platzes verschwendet, nur um sie in dem Flavor zu lassen, dass es sich hier um ein Produkt handelt, was es hypothetisch in der Geschichte geben kann. Also das ist wieder so eine Mischung aus, ist jetzt die Frage, ist es intravisuell oder extravisuell? Es wirkt, als wäre es intravisuell, ist aber faktisch dann doch ein Menübildschirm. Es ist auf jeden Fall intradiegetisch von der Idee her. Es ist intraludisch, weil es sich komplett auf das Spiel bezieht. Also Sie sehen hier auch nirgendwo ein Safe Game, die Option. Die gibt es auch in Fallout, aber eben nicht an dieser Stelle, nicht in Ihrem Pip-Boy. Und es ist, intraperformativ, sie bedienen das anders, als sie andere Elemente bedienen in dem Spiel, aber es wird so dargestellt, genauso bedient das ihre Figur auch. Es gibt auch tatsächlich so einen gebastelten Pip-Boy, mit dem sie dann das Spiel steuern können, wo sie dann mit Touchscreen arbeiten. Das wäre dann auch der nächste Schritt, weil das Ganze ja so aussieht, das wäre so für Touch-Oberfläche gedacht. So, hier sehen Sie Myst. Myst ist ja dieses Adventure-Spiel aus den frühen 90ern, was Ihnen ganz viele Rätsel präsentiert, aber Sie sind auch die Spielfigur. So, das ist so First-Person-Sicht. Also wir haben es mit einer intravisuellen Darstellung zu tun. Alles, was Sie sehen, ist Teil der Spielwelt. Sie haben diese Bücher, die Sie aufklappen, da sind dann die Rätsel drin. Auch das ist intravisuell gerendert wie der Rest. Es ist natürlich intradiegetisch. Sie sehen genau das, was die Spielfigur sieht, und die Spielfigur würde es auch in dieser Form sehen. Also es ist nicht mal metadiegetisch, intradiegetisch, intraludisch. Es bezieht sich auf das Spiel selber. Also es sind alles Rätsel. Sie müssen ja in Myst lernen, wie Sie Maschinen bedienen, so ein bisschen Jules Verne-mäßige Maschinen, die mit Dampf oder früher Elektrizität betrieben werden, um dann Rätsel freizuschalten, um Rätsel zu lösen, um dann weitere Levelbereiche freizuschalten. Also intraludisch ist so, intraperformativ auch. Sie haben nur diese eine Hand, die Sie bewegen können im ganzen Spiel. Und ob Sie jetzt das Menü damit bedienen, also hier können Sie, Sie wissen das jetzt nicht, aber diese Hand, die ist gerade eine Faust, also die fasst gerade was an, und damit kann ich etwas drehen auf dieser Karte, und das dreht auch in der Welt dann im Bereich. Und mit dieser einen Hand, ist im Gegensatz zu Point-and-Click-Adventures, wo Sie ein Verb auswählen und einen Gegenstand, es gibt nur diese Hand, keine Menüs mehr. Das ganze Ding kommt ohne HUD aus. Also es gibt kein Inventory, es gibt keine HUD, es gibt keine Dialoge. Und das war einer der Gründe, warum Myst so erfolgreich war, weil die Immersion so immens war im Vergleich zu anderen Spielen. Es gab nie irgendeinen Grund, dort rauszugehen, außer sie drücken Escape und dann landen sie im Spielmenü. Aber es gab nichts, was sie aus dieser Welt rausgezogen hat, sowohl von der grafischen Darstellung, von der Bedienung der Interfaces. Es war alles genau so, wie sie den Rest des Spiels bedienen. Das war, und hinzu kommt noch eine gute Geschichte und irgendwie herausfordernde Rätsel. Der Grund, habe ich Ihnen ja gesagt, Myst war das erfolgreichste Computerspiel bis The Sims. Also zwischen 93 und 2000 war das am meisten verkaufteste Spiel aller Zeiten, was man heute nicht mehr versteht. Nach 25 Jahren ist es schon ein merkwürdig hölzernes Spiel geworden. Aber aus der Zeit und aus der Adventure-Geschichte der 80er kommend, versteht man das dann schon. Hier in Mega Man sehen Sie ein extraludisches, also Sie können ja Select Stage auswählen, Press Start, also alles extra irgendwie. Es bezieht sich aufs Spiel, aber ist nicht Teil des Spiels. Also die Menüs, es ist extra visuell, extra diegetisch, extraludisch, wenn Sie so wollen, vielleicht metadiegetisch, also irgendwie der Mega Man kann sich ja aussuchen, in welche Welt er geht, aber im Grunde genommen ist die Diegese so schwach in Mega Man, also es gibt ja keine wirkliche Begründung für das, was da geschieht, dass es eigentlich auch keine extra oder also der Unterschied zwischen extra und metadiegese dann gering ist. Und performativ läuft es auch anders, als Sie das Ganze steuern. Also im Grunde genommen ist das so das klassische Menü und vielleicht auch ein Grund dafür, dass man sich bemüht hat, davon wegzukommen, weil es so völlig außerhalb des ganzen Spielerlebnisses ist. Ein bisschen anders bei Baldur's Gate. Auch das ist natürlich extraludisch. Das Spiel geht noch nicht los. Es ist wahrscheinlich metadiegetisch, kann man sagen, weil es sich ja schon um die Kreation, also Character Generation geht, die Sie dann im Spiel auch haben. Aber keine Figur innerhalb eines Rollenspiels würde so einen Zustand durchlaufen, also so, indem man dann Skin, Hair, Appearance und Clothing so auswählt. Und es ist extra visuell auch noch. Also das ist, auch da gibt es bei Rollenspielen, könnte man jetzt mal durchgehen, was gibt es eigentlich für Versuche, in Rollenspielen so diese Character Generation irgendwie intradiegetisch zu gestalten. Da gibt es verschiedene Varianten, da werden sie angesprochen, hey, wie heißt du eigentlich? Und dann muss man einen Namen eingeben und das ist dann halt der Name des Spiels. Und also, aber der Versuch, dass sie es ja schon wussten, nur die Welt noch nicht so richtig, weil sie gerade jemanden getroffen haben, und in dem Moment generieren sie ihren Namen, ohne dass sie durch so ein Menü geführt werden. Das sind alles, es geht immer darum, von extra zu intra zu kommen, wenn sie so wollen, bei GUIs, bei den meisten zumindest. Und es ist die große Herausforderung, wenn Sie dann Game- oder GUI-Designer werden, diesen Übergang hinzubekommen. Hier sieht man es in StarCraft, was ja so ein typisches Real-Time-Strategy ist. Sie sind halt der Oberbefehlshaber Ihrer Truppen
Und das wird visuell zumindest klar gemacht. Sie haben unten diese Overlays. So, also da sieht man dann die Minimap, die aktuell ausgewählten Einheiten. Dann haben Sie so über dem Menü oder unter dem Menü gibt es dann die Einheit, mit der Sie gerade kommunizieren. Da gibt es dann so kleine Videoeinblendungen und rechts Tasten, mit denen Sie Handlungen auswählen können. Das Ganze wird aber eingerahmt. Bei den Terranern sieht es halt so ein bisschen technisch aus, bei den Protoss futuristisch technisch und bei den Zerg irgendwie organisch, dass man weiß, in welcher Rasse man das da spielt. Und dass dieser Grundeindruck bleiben soll, man ist halt der Befehlshaber dieser Truppen. Es wird bei StarCraft, gibt es auch so einen einleitenden Film, wo sie als Oberbefehlshaber in so einem Raumschiff da über diesen Planeten fliegen. Und von der Metapher her soll es das sein, dass man eben nicht sich fragt, wieso kann ich diese ganzen Leute da kontrollieren? Naja, weil man halt selber da der Oberbefehlshaber ist. Und das wird dann durch die Rahmung der Widgets entsprechend eingebaut. Hinzu kommt dann noch diese, Sie sehen es ja, diese Umrandung, das ist dann wieder intravisuell dargestellt, dass Sie die Einheiten, die Sie auswählen, umranden oder die irgendwie markieren. Das ist dann Teil der Spielwelt, aber alles andere ist extravisuell als Overlay dargestellt. Aber irgendwie, es wird ja nie wirklich thematisiert, dieses Menü, aber es wirkt zumindest intradiegetisch. So, und dann haben Sie hier noch die Möglichkeit, in Mass Effect auch Ihre ganzen Spielwerte einzustellen. Auch hier extra visuell, ganz klar, es ist ja ein spezielles Menü. Wahrscheinlich metadiegetisch, wenn Sie so wollen, weil es auch hier darum geht, solche Fähigkeiten einzustellen, die Herr Shepard dann vermutlich in dieser Form so nicht einstellt. Aber er weiß natürlich schon, wo er jetzt gerade trainiert. Performativ ist es nochmal was anderes. Sie haben im Spiel selber viel weniger Knöpfe, aber es ist intraludisch, weil es sich direkt auf die Spielwerte bezieht. Also was Sie da einstellen, können Sie ja dann im Spiel wirklich wiederfinden. Hier ist schon das erwähnte SimCity-Menü. Also allmählich, glaube ich, erkennen Sie ja dann auch das Muster. Das ganze Spiel ist ja im Grunde genommen eine GUI, wenn Sie so wollen, weil Sie ja diese Stadt irgendwie drehen und kontrollieren können. Und jeder dieser Knöpfe, das ist alles extra visuell, es ist eben nicht alles extra diegetisch, manches ist metadiegetisch, manches extra, manches intradiegetisch. Also Sie haben verschiedene Menüfunktionen, müsste man sich im Einzelnen anschauen, wenn man es in dem Fall wissen will. Auch nicht alles bezieht sich direkt auf das Spiel. Also wenn Sie die Helligkeit des Bildschirms einstellen, dann ist es nochmal was anderes, als wenn Sie die Helligkeit in der Spielwelt einstellen. Also es ist ja ein Unterschied. Oder ob Sie den Spielstand speichern oder ob Sie das Spiel an der Stelle verlassen oder sich eine Hilfefunktion aufrufen, müsste man sich anschauen. Sie sehen aber von der Metapher her ganz ähnlich wie in StarCraft auch. Also diese Vorstellung, Sie sind ja der Bürgermeister dieser Stadt und haben halt aus Gründen dieses Overlay und dann können Sie auf die Stadt schauen und diese ganzen Sachen ausführen. Im Grunde genommen so eine Metapher für das Kontrollzimmer, aus dem heraus Sie die Stadt kontrollieren. Angry Birds Friends ist auf der rechten Seite, ist das Menü, um was es mir hier geht. Das ist nämlich Angry Birds Friends, was Sie hier machen. Wir können mit anderen Leuten das zusammenspielen und vergleichen. Und Sie haben hier etwas, na, die Freunde, das ist halt die Frage, sind die jetzt Teil der Diegese? Wahrscheinlich nicht. Sind sie irgendwie Teil der Spielregeln? Wahrscheinlich auch nicht. Also es ist eher so extraludisch, extradiegetisch, aber es ist natürlich irgendwie schon wichtig für das Spiel, dass Sie die hier einladen können oder in der Inbox ihre Messages verwalten. Im Grunde genommen haben wir es hier mit zwei Spielen zu tun. Es gibt einerseits dieses Angry Birds Spiel und dann gibt es das Spiel Verwalte deine Freunde. Also hol dir Reputation, irgendwelche Sterne, das Facebook-Spiel oder das Twitter oder das, na, WhatsApp hat weniger so Reputationsmanagement, das Facebook-Spiel, was sie hier haben. Und sie spielen zwei Spiele gleichzeitig. Einerseits das Spiel Angry Birds und andererseits das Spiel Friends. Und wir haben die Menüs, die das so übereinander legen. Und als professionelle Nutzer von sozialen Medien wissen Sie halt, wie Sie diese beiden Spiele spielen müssen. Also wann Sie wie eine Inbox schreiben, wann Sie mit wem wie chatten. Pressing letter buttons to form sentences. Meaningful Sentences. So, und das ist das eine Spiel. Und auf der anderen Seite, wenn Sie dann das eine Spiel genug gespielt haben und Freunde eingeladen haben, dann können Sie das andere Spiel spielen und die Menüs dort benutzen. Hat man aber nicht so oft, dass so verschiedene Spielebenen übereinander liegen. Und weil es ist ja noch nicht mal klar, ob das Rechte auch wirklich als Spiel wahrgenommen wird. Es hat sehr viele Ähnlichkeiten zu spielen, aber durchaus ja auch Konsequenzen, wenn Sie die Leute in echt treffen. Also es gibt nicht so ein klares Anfang, einen klaren Anfang und Ende des sozialen Spiels. Aber es verwaltet im Grunde genommen einen ganz anderen Lebensbereich als auf der linken Seite, wo Sie dann ein Pausemenü haben oder Optionsmenü oder sehen, welche Vögel Ihnen noch zur Verfügung stehen. Also nicht die Vögel sind was ganz anderes als die Freunde auf der rechten Seite, auch wenn es dasselbe Item geben kann. Hier gehen wir in Metal Gear Solid. Metal Gear Solid ist dafür bekannt, regelmäßig die vierte Wand zu durchbrechen, also intradiegetisch zu operieren. Snake, if you want to go up or down a ladder, just press the action button by the ladder. Das wird Ihnen ja auch noch mit so einer Audiostimme übertragen und das Ganze ist, also wird auch noch diegetisch begründet, das ist halt so eine, einen Kommunikator gibt und den können Sie dann aufnehmen, um mit Ihrem Kommandanten zu sprechen. Alles soweit gut. Das ist extra visuell, weil es tatsächlich ein eigener Bildschirm ist, der dann aufgeht. Es wird interdiegetisch begründet und dann gibt es plötzlich so Sätze wie You just press the action button. Und dann weiß man schon, was will denn ein Snake in dieser Welt mit dem Wort Action Button by the ladder anfangen? Der soll ja die Leiter hochklettern. Und das ist jetzt kein Zufall, dass die das so machen. Die machen ständig in diesem Metal Gear Spiel, adressieren sie den Spieler über die Spielfigur. Also eben das klassische Durchbrechen der vierten Wand, kennen Sie vielleicht aus dem Schauspiel. Es gibt diese drei Wände, links, rechts, vorne, also links und rechts und hinten. Und vorne ist die vierte Wand, da wo das Publikum reinschaut in diese Kuckkastenbühne. Und das Durchbrechen der vierten Wand im Theater heißt, dass die Schauspieler das Publikum adressieren, im Film, dass plötzlich der Schauspieler in die Kamera schaut und sagt, na, seht ihr das nicht auch so? Das kennen Sie vielleicht so aus Serien, ist das ja manchmal ganz beliebt, dass man dann irgendwie so einen zusätzlichen Kommentar hat, mit dem man das Publikum anspricht. Und das ist in Spielen seltener, aber hier wird es im Grunde genommen gemacht, auch wenn man nicht den Spieler adressiert, aber die Information, die gegeben wird, die geht an den Spieler. Also da hat man sowas Metadiegetisches, irgendwie was ganz Spezielles. Das durchbricht so ein bisschen auch die Taxonomie, die ich aufgemacht habe. Es ist zu selten, dass man den Spieler direkt adressiert. Stanley Parable wäre auch noch so ein ganz beliebtes Spiel in dieser Reihe, was zum Teil dann auch GUI-Elemente ihnen gibt, Fortschrittsbalken, Achievements, so Dinge, die man an Spielen erwartet, aber um ihnen zu sagen, hier, lieber Spieler, glaubst du, du brauchst das, damit das ein echtes Spiel ist. Und da merkt man dann, dass diese Taxonomie auch so ein bisschen an ihre Grenze kommt, weil man es hier mit Phänomenen zu tun hat, die eben nicht so klar ist, das ist intra- oder extradiegetisch, sondern das ist so ein Durchbrechen genau dieser Kategorien. Und hier vielleicht noch abschließend ein, ich weiß gar nicht, ob das abschließend ist, aber ich bin, glaube ich, gleich fertig, ein intraperformatives Menü aus Little Big Planet. Wir sind in einem extra diegetischen Bereich, nämlich in dem Sie Story, Community, Activity Store, Sachen auswählen können, die intravisuell dargestellt werden. Also vieles davon, was Sie auswählen, ist gerendert wie der Rest des Spiels auch. Aber, und das macht es interessant, intraperformativ, um dieses Menü zu bedienen, müssen Sie nämlich mit Ihrer Figur erstmal auf diesen Controller, Sie sehen ja im Hintergrund ist so ein PS3-Controller, das klappt, weil es ein PS-Exclusive-Game ist, müssen Sie erstmal hinlaufen und dann da drauf springen. Also um das Menü zu bedienen, muss man in Little Big Planet das Spiel spielen können, so wie in Fruit Ninja auch, aber ein 3D-Spiel. Das passiert ja nicht so oft und es macht es auch ganz charmant, dass Sie mit den gleichen Figuren, mit denen Sie später das Spiel spielen, auch das Menü bedienen, indem Sie auf diese Tasten hüpfen oder auf diese Tasten drücken, die drücken lassen. Und das ist so eine Form von Intraperformativität, was im Grunde nur das Tutorial ersetzt. Wer das Menü bedienen kann, ist auch imstande, das Spiel zu spielen. Und Sie müssen dann nicht mehr sagen, drücke den linken Thumbstick, um dich zu bewegen und den rechten, um die Kamera zu steuern. Das weiß man zu dem Zeitpunkt schon und wahrscheinlich gibt es ein Tutorial für das Menü, aber man geht davon aus, dass Spieler das grundsätzlich hinbekommen und wenn sie es schaffen, das Spiel zu starten, sind sie auch imstande, das Spiel zu spielen. Wurde viel gelobt als eine originelle Möglichkeit, in einem 3D-Spiel oder so einem 2,5D-Spiel eine Menüsteuerung mal vorzunehmen. Heavy Rain macht es auch im Tutorial, hier hätte man wieder ein Beispiel. intravisuell. Es wird nämlich als Textur auf die Straße gerendert, mit hin, bis hin zu Shadern. Also wenn es dann regnet, wird diese Einblendung halt durch Regentropfen verschleiert. Es ist aber extradiegetisch. Also hold R2 to walk, use the left stick to change direction. Das sieht keine der Figuren auf der Straße als irgendwie Overlay. Ich glaube, ich habe das mal auf der Straße gesehen, hat so ein Graffiti-Sprüher hat sowas auf die Straße getaggt, um irgendwie als Street Art zu zeigen, wie absurd es wäre, solche Nachrichten auf der Straße zu sehen. Aber damit will ich nur sagen, wenn etwas in der Spielwelt zu sehen ist, heißt es noch lange nicht, dass die Spielfiguren das so sehen. So wie wir es ja in Left 4 Dead gesehen haben. Also diese Umrisse sieht ja die Spielfigur nicht. Der Spieler sieht es halt. Und etwas, was die Spielfigur sieht oder was die Spielfigur weiß, muss nicht unbedingt als Teil der Spielwelt gerendert werden. Das sind wirklich, ob sie da audiovisuell rangehen oder narrativ oder ludisch oder performativ, das sind getrennt einstellbare Aspekte von einer GUI, die irgendwie zusammenspielen können, aber nicht müssen. Und es gibt alle möglichen, hier ist, genau, ich glaube, das hier, nee, ich glaube, zum Schluss kommt noch eins. Also hier sehen Sie in Far Cry 2 wirklich den Versuch, die gesamte GUI intravisuell und intradiegetisch darzustellen. Die Karte, das Funkgerät, den Kompass, alles, was Sie sehen, ist Teil der Spielwelt, wird auch als Objekt dort gehandhabt. Ob Sie eine Waffe in der Hand haben oder den Kompass, ist jetzt dem Spiel erstmal egal. Sie verlassen aber nie die Spielwelt durch die GUI, haben aber alle nötigen Informationen vor Ort. Das ist, bei Far Cry wurde das viel gelobt, weil das ja schon 2000, ist ja schon 10 Jahre her. Wie gesagt, das nimmt zu, dass man versucht, GUIs irgendwie diegetisch und visuell in die Welt einzubinden. Manchmal geht es nicht so gut, also Fortschrittsbalken oder Munitionsanzeigen, da funktioniert es nicht so gut. Aber auch da gibt es Möglichkeiten, wie man das lösen kann. Und hier ist das Letzte, das war auch 2008, die haben es dann noch intensiver gemacht, Dead Space, die wirklich alles, auch Missionsanzeigen, bis hin zu Menüs mit den Widgets, die ich eingangs vorgestellt habe, also Textfeldern und Buttons und so, das wird alles dargestellt als entweder ist es Augmented Reality, sieht die Figur durch ihren Display, oder es wird als Hologramm dargestellt. Aber selbst so Dinge wie die Lebensanzeige, das ist nämlich hinten auf dem Rücken, dieser hat er ja so eine 4 leuchtende Balken, das ist, was auch immer das signalisieren soll, das ist der Fortschritt oder das ist die Lebensanzeige. Wenn sie getroffen werden, nimmt es ab, die Flüssigkeit, und sie finden Container, um die wieder aufzufüllen. Sodass solche abstrakten Dinge wie Lebensanzeige auch intravisuell und intradiegetisch dargestellt wird. Einfach in Form von, das ist die Schutzflüssigkeit, um sie zu heilen, was auch immer das ist. Und eben so Dinge wie Inventory-Verwaltung sehen Sie hier. Das ist dann halt so ein Overlay, was ja in Augmented Reality hat. Wobei in dieser Form, also man sieht zwar, was da ist, aber da fängt es dann an, unglaubwürdig zu werden, dass es sich so darstellt. Aber es wird alles intravisuell dargestellt und intradiegetisch erklärt. Und zum Teil auch intraperformativ. Sie müssen dann halt auf diesem Display die richtigen Knöpfe drücken, genauso wie sie sonst auch zielen und abfeuern ihre Waffen. Also das ganze Spiel versucht sie sehr stark durch, ist im Prinzip HUD-free, also ohne HUD, ohne Head-Up-Display, beziehungsweise der Head-Up-Display wird Ihnen immer auch als solcher präsentiert. Dafür wurde das sehr gelobt für seine Verwendung oder originelle Verwendung von GUIs. Es ist aber auch enorm schwierig. Wenn Sie das mal machen wollen, ahnen Sie schon, dann müssen Sie ja die Programmierer gut beschäftigen, dass das alles zusammenpasst. Das ist eben was anderes als mal so ein Overlay, wo Sie den Inhalt einer Variable in Form einer Zahl ausgeben und nur die Schriftart einstellen müssen. Also hier muss man sich viel mehr Gedanken machen, wie man das in der Welt unterbringt, aber der Effekt bleibt, die Immersion ist entsprechend groß. Gut, das wäre es hierzu. Achso, eins habe ich Ihnen gar nicht gezeigt. Ich zeige Ihnen das mal kurz. Halo Weapon Ammunition. Gucken, ob das reicht. Diese typische Waffendarstellung in Halo, aber in-game. Tja, Halo Weapon Display. Genau, also hier ist witzigerweise in der echten Waffe, aber letztlich geht es um diese Darstellung, also dass Sie den Munitionsanzeiger auf der Waffe haben und eben nicht in Form eines Balkens unten in Ihrer HUD, sondern sie müssen halt mal auf ihre Waffe schauen und sehen, wie viel Schuss sie haben und wann sie nachladen müssen. Auch das ist der Versuch einer intravisuellen, intradiegetischen Darstellung einer Information, um auf diese HUD zu verzichten. Was war ja bei Halo auch. Es gab auch eine HUD, aber nicht alles war in der HUD drin. Witzigerweise sehen wir hier sieht man mal ein Bild aus dem Spiel. Also, dass man es versucht, irgendwie zu begründen, warum es dieses Display jetzt auch in dem Spiel gibt. Gut, wir machen jetzt kurz, mache ich hier kurz Pause und dann machen wir gleich weiter.